Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Christoph Strasser und Flo Kraschitzer, wo auch Läufer die Radlfahrer lieben lernen.
Ein Wahnsinns-Intro, Flo, oder?
Ja, unser guter Plan, dass wir jetzt weniger Arbeit beim Intro haben, ist leider nicht aufgegangen, weil wir haben jetzt schon einige bekommen und jetzt haben wir die Qual der Wahl, welches wir verwenden. Aber wir haben uns jetzt einmal für das entschieden von unseren Kollegen vom
Laufend Entdecken Podcast, die ja schon seit sehr langer Zeit online sind, schon viele Episoden produziert haben und uns dieses geniale Intro geschickt haben. Vielen lieben Dank.
Ja, und wir stehen auch nicht in direkter Konkurrenz zueinander, weil offensichtlich geht es in dem Podcast ums Laufen.
Bei uns geht es zum Glück selten ums Laufen, weil wenn wir laufen gehen, ist das meistens nicht die beste Idee. Das haben wir schon besprochen. Und wir wollen ja heute über das sprechen, was jetzt in den nächsten Tagen, Flo, für dich ansteht. Und das hat glücklicherweise nichts mit Laufen zu tun.
Ganz genau. Ich habe es schon ein paar Mal angeteasert, inzwischen auch schon auf Instagram offiziell gemacht. Am 5. Februar stehe ich am Start beim Race Around Ruanda. Und heute werden wir ein bisschen drüber sprechen, was ich glaube, dass mich erwarten wird.
Wenn dieser Podcast rauskommt, bist du schon in Afrika, denke ich, weil wir nehmen natürlich ein paar Tage vorher auf. Du wirst schon hoffentlich gut gelandet sein. Ich sitze dir gegenüber, du hast ein Geschichtsbuch über Ruanda mit, oder ist es ein Reiseführer?
Es ist ein Reiseführer. Ich war ganz nervös, weil du zu mir gesagt hast, ich soll einmal was vorbereiten, und jetzt habe ich dann hektisch in den Reiseführer Eselsohren reingemacht und ich bin voll bereit, war voll nervös, und dann bist du gekommen mit einem Stapel Zettel schon wieder, also hast du es mir eh nicht ganz zugetraut, dass ich es allein schaffe. Gemeinsam werden wir jetzt eine Episode füllen können wahrscheinlich.
Ja, ich habe mir eine Reportage durchgelesen im Rennradmagazin über die Tour de Ruanda und ich war dann so begeistert, weil ich, glaube ich, einfach ein falsches Bild gehabt habe vom Radsport in Ruanda. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das schon durchliest, dann mache ich mir ein paar Notizen, weil falls der Flo einen Stress hat oder spät aus der Arbeit kommt und vielleicht doch nicht vorbereitet, dann haben wir ein Backup und jetzt haben wir beide unsere Unterlagen dabei.
Ja, den Artikel hast du mir eh geschickt. Der gibt, glaube ich, ein sehr cooles Stimmungsbild ab. Und man muss dazu sagen, der ist auch schon 5 Jahre alt. Aber fand, glaube ich, echt cool die Stimmung ein, was der Radsport in Ruanda bedeutet und dass das dort wirklich ein Nationalsport ist und ein Riesensportart.
Wie ist es dir in den letzten Monaten gegangen? Für alle, die uns noch nicht so gut kennen, nur nochmal als kurzer Rückblick. Du hast ja einen normalen Beruf, du arbeitest 40 Stunden und hast dementsprechend ein Zeitbudget, das limitiert ist. Wie viele Stunden Training und seit wie vielen Monaten hast du dich jetzt vorbereitet? Und vor allem, wie machst du das dann mit unter der Woche und am Wochenende?
Ich habe 2022, das kann man jetzt gerade nachschauen, weil jetzt die ganzen Jahresrückblicke noch in den ganzen Apps ganz oben stehen, bin ich 496 Stunden am Fahrrad gesessen. Mein Ziel von 500 Stunden habe ich bittererweise verpasst. Aber das sind die Stunden, die mir Strava anzeigt, und das ist das, was ich leisten kann, neben meinem Job und meinem Privatleben an Fahrradstunden. Es war jetzt nicht alles hocheffizientes und effektives Training. Es waren viele, unter Anführungszeichen, leere Kilometer auch dabei. Mountainbiken mit den Freunden zum Spaß oder einfach nur mal ein bisschen herumrollen. Aber das ist so der Umfang, den ich letztes Jahr gefahren bin.
Wie viel Zeit, glaubst du, hast du zum Beispiel unter der Woche, hast du das so klassisch gemacht mit High-Intensity-Intervallen oder mit einem Trainingsplan, mit Intervallen unter der Woche, ein paar kurze Einheiten und am Wochenende mal was Längeres?
Also ich bin wirklich, während der Ergometerzeit bin ich recht strikt und halte mich ganz streng an einen Trainingsplan von Trainer Roth. Den fahre ich einfach, ohne viel drüber nachzudenken, den fahre ich einfach ab. Es sind unter der Woche maximal 2 Stunden Einheiten, dafür mit recht harten Intervallen. Aber die kann man am Ergometer echt gut bewältigen. Und am Wochenende einfach, ich nenne es jetzt, frei fahren, einfach aussetzen, auch im Winter, auch bei Schnee, mit dem Gravelbike, mit dem Mountainbike, einfach drauf losfahren, ohne groß drüber nachzudenken oder auf dem Wattmesser zu schauen.
Ich glaube, das wirst du jetzt sicher brauchen, weil beim Race Around Rwanda sind, wo ich gelesen habe, 40% der Strecken irgendwie asphaltiert und der Rest ist Offroad und Gravel.
Nein, es sind, glaube ich, nur, also im ersten Racer-Briefing vom August war das ungefähr noch das Verhältnis, aber der Simon, einer der Organisatoren, der schreibt ständig Updates, diese Straße wird gerade neu asphaltiert und diese Straße wird gerade neu asphaltiert und letzter Stand ist, es ist circa 30% Gravel-Anteil.
Also mehr Asphalt als angenommen?
Mehr Asphalt als im ersten Briefing. Wie ich mich angemeldet habe, habe ich ja überhaupt keine Ahnung gehabt. Da hat es nur geheißen, es ist Mixed Terrain. Es waren schon auf den Fotos sehr viele Fotos von Gravel-Passagen, aber es ist halt bei solchen Rennern natürlich, von wo stellt man die Fotografen hin? Dort, wo es gut ausschaut. Aber die Fotos von Asphaltpassagen, das war wirklich feinster Asphalt. Das hat wirklich ausgeschaut wie ein Teppich. Und was man vielleicht auch dazu sagen kann, 2025 wird die UCI-Straßen-WM in Ruanda stattfinden. Also es ist sicher der Großteil des Landes und die ganzen Hauptverkehrsstraßen sind ganz normal einwandfrei asphaltiert.
In Anbetracht dessen, dass du trotzdem sehr viel Offroad unterwegs sein wirst, wie schaut es jetzt da mit deiner Ausrüstung aus? Du bist ja vom Seven Serpents schon, der ist irgendwie gewohnt, mit einem Gravel-Pike unterwegs zu sein. Hast du da irgendwas dran geändert? Verlässt du die auf das erprobte Setup? Hast du den Powerbank nachgekauft, der da ins Wasser gefallen ist? Und hast da gescheites Vorderlicht besorgt? Wie ist so die Ausrüstungsstrategie?
Ja, also das war wirklich der perfekte Test des Seven Serpents und das Setup kann ich fast 1:1 wiederverwenden. Die Rahmentasche hat sich herausgestellt, dass sie nicht wasserdicht ist. Bei einer späteren Ausfahrt, wo ich nach Wien gefahren bin und dort dann im Büro beim Meeting gesessen bin mit waschelnassen Klamotten, weil die Rahmentasche nicht wasserdicht war. Aber da habe ich eine andere gekauft. Licht, ich habe mir neue Akkus gekauft und ein Freund von mir ist so lieb, der borgt mir ein Backup. Der hat das gleiche Licht wie ich. Das kann ich mir ausborgen und falls ich wieder Probleme haben sollte, habe ich dann ein zweites Vorderlicht. Rücklicht habe ich sowieso zwar, da kann eh nichts sein. Und Akku-Pack ist im Warenkorb, muss ich nur noch auf Bestellen drücken. Was ich noch geändert habe am Setup, ich werde mit Auflieger fahren. Die habe ich getestet am Weg nach Barcelona. Die funktionieren super, da habe ich eine super Sitzposition drauf. Und deshalb habe ich auch eine neue Lichthalterung und Garmin-Halterung, damit das mit dem Aufleger zusammenpasst. Aber das sind kleine Updates. Und ansonsten das bekannte, gewohnte Update, das sich bewährt hat, würde ich sagen.
Du kannst da sonst Lichter auch von mir ausbauen und du kannst da sonst von mir Scheibenlaufrad ausbauen. Nachdem jetzt eh so viel Asphalt ist, ist vielleicht Aero is everything. Das ist auch eine Überlegung.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich dann auf die Reifenbreite komme, weil aus dem Riders Briefing, es gibt, da sind die einzelnen Gravel-Passagen beschrieben und bei einer steht dabei, wenn es trocken ist, ist es perfekter, schönster Gravel. Wenn es regnet, ist es die absolute Hölle. Und, also es dürfte dann mit der Scheibe nicht auf die Reifenbreite kommen, vor allem am Hinterreifen, wo ich es brauche, um vorwärts zu kommen.
Wirst du das Setup, die Ausrüstung sehr minimalistisch halten. Wenn man sie anschaut über die 1000 Kilometer, ich habe mir ein paar so Ergebnisse aus den letzten Jahren angeschaut, 2,5 Tage sind die absolut schnellsten unterwegs. Das heißt, du wirst jetzt nicht so oft so viel Schlafzeit brauchen wahrscheinlich. Wie wirst du das angehen, dass du quasi ja so wenig wie möglich, aber so viel wie man braucht, mit dabei hast?
Ja, das Gute ist, dass ich beim Fliegen nicht sparen muss mit dem Gewicht. Das heißt, ich werde einfach einmal alles mitnehmen, was ich habe. Ich bin eine Woche vorher dort. Dann kann ich mir mal anschauen, das Wetter ein bisschen beobachten, wie viel Gewand brauche ich, wie viel Regengewand brauche ich, wie viel Wechselgewand brauche ich, wie kalt ist in der Nacht. Aber ich denke nicht, dass ich Schlafsack und Isomatten mitnehmen werde, weil das Land ist extrem dicht besiedelt. Also es hat eine extreme Bevölkerungsdichte. Es gibt kaum Passagen, wo länger keine Besiedelung kommt. Also ist da Wildschlafen wahrscheinlich eh nicht die perfekte Lösung. Andererseits heißt das auch, dass es überall Hotels gibt oder Zimmer oder Airbnbs. Und es sind 1000 Kilometer, es gibt 4 Checkpoints. Alle 4 Checkpoints sind in Hotels, wo man schlafen kann. Das heißt, das werde ich so versuchen zu legen, dass ich dann beim Checkpoint schlafe. Und deshalb einmal plane ich einmal ohne Isomatte und Schlafsack. Ich möchte schauen, dass ich die Arschrakete so klein wie möglich halten kann, weil das doch vom ganzen Gravel-Setup, je größer die Arschrakete, desto instabiler wird das Ganze. Und da wirklich schauen, so wenig wie möglich reinzutun und den Rest auf die anderen Taschen verteilen.
Wie werden deine Reifen konzipiert sein? Vermutlich tubeless, wie meistens beim Gravelbike?
Na, nachdem ich mich null damit auskenne, noch nie damit gearbeitet habe, klassisch mit Schlauch und Ersatzschläuche und Bickzeug. Aber ich habe jetzt mit dem Gravelbike, mit dem Setup wirklich noch keinen einzigen Botschen gehabt. Und ich fürchte mir ein bisschen davor, weil ich beim Reifenaufziehen 3 Reifenheber abgerissen habe. Also hoffe ich einfach, dass ich noch weiter durchkomme ohne Botschen. Aber Schlauch und, also ich werde wahrscheinlich 3 Schläuche und ein Bickzeug mitnehmen.
Nimm bitte 4 Schläuche mit, zumindest ins Gepäck, falls in der Wochenform Start beim Trainieren noch irgendein Problem hast oder so. Oder vielleicht sogar 5. Ich sponsor da an.
Ja, ich habe jetzt eh rein vom Setup während dem Rennen geredet.
Und kannst du dich noch erinnern an meine Probleme, die ich gehabt habe mit Schlauch wechseln bzw. aufpumpen?
Ja, Pumpe habe ich dabei. Also es ist bei den großvolumigen Gravel-Reifen ist es ein bisschen blöd mit den CO2-Patronen. Deswegen nehme ich ganz normal eine Pumpe mit, weil ich sage mal so, auf die 10 Minuten oder 5 Minuten kommt es nicht an. Klar. Nicht so, wie ich das Rennen anlege und nicht so, wie ich es fahren möchte. Also da kann ich mir das leisten, das extra Gepäck und das bisschen länger, was ich brauche beim Aufpumpen. Dafür habe ich eine größere Fehlertoleranz, kann es 2-3 Mal probieren. Bis sitzt.
Und das Ventil vom Schlauch ist nicht ausdrehbar. Das heißt, wenn dann die Pumpen oberzupft wird, bleibt das Ventil drinnen, im Gegensatz zu dem Problem, was ich gehabt habe.
Ja, das ist der Plan.
Und hast du einen Adapter dabei, wo du auch an einer Tankstelle für Auto-Luftkompressoren nachpumpen kannst?
Habe ich dabei. Hoffentlich werde ich es nicht brauchen.
Ich bin mega glücklich, dass meine Lektionen dir geholfen haben. Sehr schön.
Ja, meine eigene Lektion hat mir am meisten geholfen, dass ich eine Pumpe jetzt habe, die auch kompatibel ist mit den Schläuchen, die ich habe. Das wäre dort dann richtig blöd.
Jetzt haben wir eigentlich eh schon immer so aufs Rennen um mich geschielt. Wie viele Leute werden mit dabei sein? Wir haben schon gesagt, 1000 Kilometer lang, 17.000 Höhenmeter hat es insgesamt. Wie viele werden am Start stehen?
Mein letzter Stand waren 83 auf der Startliste. Ich habe aber keinen Überblick, wie viel davon Teams sind und wie viel Einzelstarter, wie viele Damen. Also ich habe es mir einfach, ich habe nur geschaut, ich habe Nummer 30 und ich glaube, es geht bis 83 runter.
Wie schätzt du, wenn du die aufs Rennen vorbereitet hast, die Topografie ein? Es ist ja, Ruanda liegt ja grundsätzlich sehr hoch und die höchsten Berge sind 4500 Meter hoch. Es ist sowieso alles auf einem Hochplateau gelegen und das Wetter ist eigentlich total anders, wie man sich Afrika vorstellt. Wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wie ich bis vor kurzem, glaubt man, du dieses Haas, es ist in der Nähe des Äquators, Zentralafrika oder im Osten von Zentralafrika, aber die Wetterstatistik sagt 18 Grad im Durchschnitt und es wird halt Land der 1000 Hügel genannt.
Ja, davor habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Also Kigali ist auf 1600, zwischen 1000 Kigali ist wie Rom auf 7 Hügeln gebaut, das war jetzt gerade den Reiseführer offen liegen habe. Aber zwischen 1600 und 1700 Meter ist schon die Hauptstadt. Und auf den 4500 Meter hohen Berg fahren wir zum Glück nicht drauf. Aber du sagst, dass es liegt auf einem Hochplateau, also es geht eigentlich nie unter 1600 Meter. Und ja, es wird ständig so dahin rollen, rollende Hügel auf und ab. Es wird nie längere Geradeauspassagen geben. Darauf kann man sich, glaube ich, nicht richtig vorbereiten. Das muss man einfach nehmen, wie es kommt. Also es ist, glaube ich, auch nicht zielführend, sich vorher in der Höhlenprofil anzuschauen, wenn da ständig Hügel kommen. Die muss man einen nach dem anderen nehmen.
Aber das heißt, sehr, sehr lange und unglaublich hohe Berge sind nicht dabei, sondern wirklich eine Vielzahl an kurzen Anstiegen, um auf die insgesamt 17.000 Höhenmeter zu kommen.
So stellen wir das vor.
Es ist Werbung. Der Sommer ist endlich da. Wir alle lieben das Radlfahren. Wir lieben das Radlfahren im Freien und wir trainieren jetzt wahrscheinlich sehr gern und vielleicht sogar ein bisschen zu viel manchmal.
Es ist ein klassischer Fehler, ein typischer Fehler auch im Trainingslager, wenn man vielleicht ein bisschen übermotiviert ist und man sich dann in so ein richtiges Loch einfährt. Und um das zu verhindern, dabei kann dir die Trainings-App Join helfen.
Ja, weil strukturierte Trainingspläne, wie sie von Join erstellt werden, nicht nur im Winter Sinn machen, wenn du am Indoor-Trainer bist und irgendwie Trainingspläne, aber weil das dann, es macht natürlich genauso viel oder noch mehr Sinn im Sommer, wenn du draußen unterwegs bist.
Und man muss auch keine Angst davor haben, dass es draußen nicht machbar oder komplizierter ist. Join.cc ladet das Workout einfach auf deine Head-Unit rüber und du kannst das mit allen gängigen Modellen einfach draußen weiterfahren.
Wie gut Join funktioniert im Sinne von individueller Anpassung an deinen Zeitplan, an deine Ziele, an dein Leistungsvermögen, das wissen wir schon. Aber was mir bei Join auch besonders taugt, ist, dass trotzdem das subjektive Empfinden auch noch mit einfließt, weil man hat vielleicht Stress, man hat vielleicht schlecht geschlafen, man hat vielleicht irgendwie einen harten Arbeitstag gehabt und da gibt es dann auch noch diese RPE-Skala von 1 bis 10. RPE steht für Rate of Perceived Exertion. Das ist quasi der Grad der empfundenen Anstrengung und da gibst du ein 1, minimal, super leicht, bis 10, das ist all out, das ist irgendwie voll zach gewesen. Und das natürlich fließt auch ein. Also es werden nicht nur die Daten ausgewertet, sondern auch, wie du dich gefühlt hast.
Und wenn man das macht, dann passt sich Join dir an. Weil es kann schon mal vorkommen, dass sich ein vermeintlich leichtes Training plötzlich richtig, richtig schwer angefühlt hat. Und dann wäre es wichtig, dass sich der Trainingsplan sofort anpasst und umstellt und dass man nicht darauf nochmal ein richtig schweres Training hat, sondern dass man auf das eingeht und dann angepasst weiter trainieren kann.
Es kann aber sein, dass eine richtig harte Einheit extrem gut geht an dem Tag und dann fließt das natürlich ein.
Dann alles Gute am nächsten Tag.
Ja, und wenn ihr das testen wollt, unter join.cc/sitzfleisch gibt es 30 Tage kostenlos die Möglichkeit, komplett unverbindlich und vor allem automatisch beendet Join zu testen.
Werbung Ende.
Schade, dass ihr, oder vielleicht besser so, dass ich nicht auf die ganz hohen Berge raufwärts, weil, jetzt muss ich kurz angeben mit meiner Vorbereitung, die sehr, mittlerweile sehr seltenen, danke. Ja, genau, die mittlerweile sehr seltenen Berggorillas wohnen dort, also nicht auf, natürlich ganz oben, aber so in dem Bereich, wo halt die diese Vulkankette und der Gebirgszug ist. Und das ist natürlich eins der berühmten Facetten dieses Landes, wo sehr viel Touristen auch anzieht, wobei natürlich die Gorillas wahnsinnig gut geschützt sind und da darf man nicht in die Gegend rein, ohne jetzt einen Guide oder so, aber für das ist halt Ruanda bekannt.
Es gibt für alle Teilnehmerinnen eine Safari zu genau diesen Berggorillas nachher. Ich habe mich noch nicht angemeldet, ich bin mir noch nicht sicher, ob es bei mir ausgeht, von meinen Flugdaten her, aber genau, es ist sicher eins der touristischen Highlights in Ruanda, also jeder Reiseführer, jeder Internetblog empfiehlt es zu machen.
Ich habe mittlerweile von ein paar Postings gesehen, dass durchaus namhafte Teilnehmer am Start sind. Jetzt habe ich bewusst die männliche Form genommen. Du weißt sicher, auf wen ich anspiele.
Ja, ich habe ihm auch schon geschrieben. Ulrich Bartholmös, ein Friend of the Pod, ist auch am Start. Und ja, ich sehe den natürlich ganz oben auf meiner Favoritenliste. Ich sehe auf Strava, was der zusammen trainiert. Er hat in den Anden gewonnen, ist eigentlich voll im Saft. Ja, ist sicher der Top-Favorit aus meiner Sicht auf den Sieg.
Wie wirst das du ungefähr online überhaupt, vielleicht willst du das auch jetzt nicht sagen, aber ist es jetzt für dich ein Abenteuer, ist es ein Rennen, ist es ein Projekt, ist es einfach nur Spaß an der Freude?
Ich denke, sowas ist immer Teil, wenn man jetzt in ein Land fährt, in einer Kultur, wo man sie nicht auskennt und nichts weiß, dann ist da immer diese Ungewissheit sicher immer ein bisschen ein Abenteueraspekt. Aber ich möchte es jetzt nicht als Bikepacking-Urlaub oder Bikepacking-Tour anlegen. Ich möchte schon als Rennen fahren, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Die letztjährige Siegerzeit war sowas bei den 50 Stunden. Ich denke, das ist, wenn es normal läuft, wenn es so läuft, wie ich mir vorstelle, zwischen 60 und 70 Stunden finishen kann. Und damit weiß ich ja natürlich, dass ich um den Sieg nicht mitspielen werde, aber das ist so meine Zielzeit, das ich mir vorgenommen habe. Das bedeutet bei meinem Tempo wenig Schlaf, aber dafür konsistentes, durchgehendes Radlfahren. Das sollte auch bedeuten, dass ich keine gröberen gesundheitlichen Probleme habe und keine technischen Gebrechen. Weil, du hast das gesagt, nahe am Äquator, leicht südlich, aber das heißt natürlich 12 Stunden Tag, 12 Stunden Nacht. Das sind extrem lange, finstere Nächte, die wir eigentlich eher aus dem Winter kennen. Und das bedeutet auch, dass das Licht funktionieren muss.
Ich kann mir das wirklich jetzt sehr schwer noch vorstellen, wie dort einfach die Bedingungen sind, weil, wie du sagst, es ist viel Nacht, es wird sehr kühl werden, du bist sehr hoch oben die ganze Zeit, das Klima wird als mild, aber sehr feucht beschrieben, es regnet sehr viel, es ist im Prinzip sehr viel Wald, also da in der Bergregion, und Nebel sieht man auf den Fotos überall, also es hat halt absolut nichts mit dem Bild, was man sich von Afrika vielleicht so im Kopf vorstellt, so zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon sehr ungemütlich werden kann.
Darauf bin ich hoffentlich gut genug vorbereitet. Also ja, es ist mitten in der Regenzeit. Es wird sehr feucht sein. Es wird höchstwahrscheinlich jedenfalls regnen. Also es ist nicht vorstellbar, dass es 70 Stunden nicht regnet. Und wenn es regnet, dann schüttet's. Also es ist nicht so, dass ein bisschen ein Schnürdelregen hernieselt, sondern dann schüttet's. Und da steht dann auch so im Briefing drin, dann könnten die Gravel-Passagen tricky werden und technisch.
Ich hoffe, du hast ein Helmkondom dabei.
ein Unterhelmkondom. Also ein Kopfkondom, wo ein Helm drüber zieht. Ich hoffe, das zeigt auch.
Wenn du ein echtes Helmkondom brauchst, ich borg dir meins gern. Was hast du jetzt noch in deinem Reiseführer vorbereitet? Die Eselohren und die Markierungen, die du da angebracht hast. Was möchtest du noch über Ruanda generell uns erzählen, weil wir da einfach gesagt haben, in der Vorbereitung, dass wir über Radlfahren in Afrika ein bisschen was bringen möchten, weil das, glaube ich, einfach ein Thema ist, um seinen Horizont auch zu erweitern.
Meine Eselohren sind wieder typisch für mich, da sieht man wieder, wie die Interessen verteilt waren. Ich habe also das Land und Wetter und Topografie und so, das habe ich eher überflogen, da ist kein einziges Eselsohr bei mir drinnen, aber als Geschichte-Nerd habe ich in der Geschichte dort meine Eselsohren platziert. Und ich möchte vorausschicken, das sind Infos aus einem Reiseführer, das ist jetzt keine umfassende wissenschaftliche Abhandlung der Geschichte Ruandas. Das kann und will unser Podcast nicht leisten, das wäre viel zu komplex, also das schicke ich voraus. Aber ich möchte trotzdem ein paar Worte zur Geschichte sagen. Es gibt eigentlich in der Geschichte kein Ereignis, wo nicht irgendein Österreicher federführend dabei war. Und jetzt habe ich eigentlich so mit meinem geringen Vorwissen über den Kolonialismus gedacht, ja, wenigstens das haben wir auslassen. Haben wir aber nicht, weil der erste Europäer in Ruanda war ein Österreicher, ein sogenannter, unter ganz großen Anführungszeichen, Afrika-Forscher, der dort unter anderem auch den Weg bereitet hat für die erste Kolonialherrschaft, zuerst der Deutschen. Und nach dem Ersten Weltkrieg haben dann die Belgier übernommen. Und die belgische Kolonialherrschaft im Kongo, das Nachbarland von Ruanda, die dann Ruanda mitregiert haben, also wirklich eines der abscheulichsten und furchtbarsten Verbrechen der Menschheit. Und da sieht man halt einfach, dass diese Geschichte immer präsent ist, egal in welches Land man sie ein bisschen weiter in der Geschichte zurückschaut. Europäer, die richtig krass sie aufgeführt haben, den Herren Menschen rauslassen haben. Das findet man einfach in jedem Land. Und falls Sie jemand wirklich interessiert für die Kolonialgeschichte der Belgier, kann ich wirklich nur einen Podcast empfehlen, Behind the Bastards, über König Leopold, und da ein bisschen reinhören, und dann versteht man vielleicht auch meine Abscheu und den Ton in meiner Stimme. Seit 1961 ist Ruanda dann endgültig unabhängig und hat so mit den typischen Problemen zu kämpfen, die so junge, befreite Nationen üblicherweise haben. Und das war eins der Themen, die so, wenn ich gesagt habe, ich fahre nach Ruanda, immer eins der ersten war, auf das ich angesprochen war, war natürlich der Genozid. Der war Anfang der 90er Jahre und natürlich schrecklich, furchtbar, ist auch popkulturell aufgearbeitet worden in letzter Zeit mit Filmen und Büchern. Und ich habe es dann immer so, wenn ich das gehört habe, und bah, furchtbar, dieser Genozid ist noch gar nicht so lange her. Und dann denke ich mir so, als jemand, der in Mitteleuropa sitzt, ja, der ist ziemlich genau gleich lang her wie der Genozid in Bosnien. Und trotzdem, wenn jemand nach Bosnien fährt, fragt dann keiner als erstes nach dem Genozid. Man hat versucht, diesen Genozid recht umfangreich aufzuarbeiten, und laut den Quellen, die ich bis jetzt gelesen habe, ist er heutzutage kein großes Thema mehr, zumindest nicht im Alltag der Menschen.
Was ich in dieser Reportage gelesen habe vom Rennradmagazin über die Tour de Ruanda 2017, also den Artikel kann ich auch sehr empfehlen, das ist erschienen im März 2018. Da steht, dass eben seit diesem Genozid 1994, wo fast 1 Million Menschen ihr Leben lassen haben müssen, seither eine sehr, sehr positive Entwicklung passiert, wie kaum in einem anderen Land in Afrika. Ruanda ist seit eines der sichersten und saubersten Länder Zentralafrikas, hat ein jährliches Wirtschaftswachstum von 8%. Und was besonders erfreulich ist, eine Einschulungsquote von 100%. Und es gibt auch schon ein Sozialsystem, also Sozialversicherung für einen Großteil der Bevölkerung. Die Armutsgrenze, oder es sind immer noch 40% der Einwohner unter der Armutsgrenze, aber die grundsätzliche Entwicklung ist seitdem dieser Genozid quasi beendet wurde, einfach wirklich sehr, sehr positiv.
Was nicht heißt, dass alles super ist. Der aktuelle Präsident, der natürlich der erste Präsident nach dem Genozid, sehr populär war, aber schon jetzt sehr autoritäre Tendenzen entwickelt. Und die Frage natürlich, wie das weitergeht, wie schnell es gehen kann, hat man in der Türkei gesehen und sieht man in Ungarn. Also das ist sicher kritisch zu beobachten, aber prinzipiell ist die Entwicklung sehr, sehr positiv.
Ich habe auch noch gelesen, dass die Tour de Rwanda heute ein sehr wichtiges politisches Ereignis ist, das dabei helfen soll, die Gesellschaft wieder zusammenzubringen, dass die nach diesem, ja, vielleicht kann man es auch Bürgerkrieg nennen, die Gesellschaft teilweise halt immer noch irgendwie gespalten ist und dass dann durch so große Sportereignisse einfach eine gute Stimmung entsteht und viele Zuschauer mobilisiert sind und natürlich die Einheimischen angefeuert werden und dass das einfach auch gesellschaftspolitisch ganz, ganz hilfreich und wichtig ist. Und es ist nicht so, wie ich mir es zuerst vorgestellt habe, dass wohlhabende Radsportteams aus Europa dort ihre Zelte aufschlagen und durch ein armes Land fahren, sondern das ist sehr oft so, dass du einheimische Teams fahren, Teams aus anderen afrikanischen Ländern und dass das dort wirklich ein ganz, ganz großes Sportereignis ist, das die Bevölkerung wirklich enthusiastisch mitverfolgt.
Und bei uns in Europa vollkommen unter dem Radar verläuft, aber sich auch deckt mit den Schilderungen, die der Robert Müller zum Beispiel uns gegeben hat aus...
Von der Tour du Faso.
Burkina Faso, genau.
Wo es auch einen sehr guten Film gibt, den haben wir jetzt unlängst wieder mal angeschaut. Das ist auch sehr zu empfehlen, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen für Radsport in Afrika. Ich möchte jetzt ganz kurz über Ruanda hinausschauen, weil ich natürlich selbst ein bisschen Erfahrung auch schon gesammelt habe. Ich war mal in Südafrika Trainingslager. Südafrika ist ja sehr beliebtes Trainingsgebiet bei Radprofis, bei Triathleten und auch bei Mountainbikern. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Weißt du, wo der größte Radmarathon der Welt stattfindet?
Jetzt gibt es nur zwei Antwortmöglichkeiten. Ich würde gerne den 50-50-Joker nehmen. Ich sage Südafrika.
Richtig. Und zwar die Cape Town Cycle Tour. Die hat unglaubliche 35.000 Teilnehmer und die wird seit fast 45 Jahren ausgetragen, geht von Kapstadt Richtung Süden zum Kap der Guten Hoffnung und über den Chapman's Peak Drive wieder retour nach Norden, ist zwar nur 110 Kilometer lang, aber offensichtlich ein absolutes Spektakel und auch zum Beispiel das Cape Epic ist eins der weltweit wahrscheinlich größten oder wichtigsten Mountainbike-Etappenrennen. Das ist einfach so generell, was zum Beispiel in Südafrika abgeht und auch das Team Dimension Data war einige Jahre in der World Tour, sogar mit Beteiligung aus unserer Region.
Mit österreichischer Beteiligung, genau. Bernhard Eisel ist dort eigentlich während der gesamten Zeit, als das Team bestanden hat, dort gefahren.
Das war das bisher, ich glaube, erste und einzige
afrikanische World Tour Team, ja.
Sogar mit Mark Cavendish war auch ein paar Jahre dort, mit dem Bernhard Eisel gemeinsam. Und ja, es gibt dann auch ein Team, das im Fokus steht. Und da möchte ich nochmal zurückgehen zu dieser Reportage aus dem Rennradmagazin, weil das dort im Prinzip das Thema ist, worum es in der Reportage geht. Das Team Bike Aid wurde in Deutschland gegründet, oder wie das Deutschland organisiert, ist aber in Afrika unterwegs, bietet afrikanischen Radsportlern die Möglichkeit, dort zu fahren, bei verschiedenen Radrennen in ganz Afrika. Es werden dort junge Talente gesucht, ausgebildet, gefördert und es werden Spenden gesammelt. Und es ist ein Kontinentalteam und tritt jährlich bei über 100 Rennen auf der ganzen Welt an. Und weil mir diese Reportage so gut gefallen hat, habe ich da ein paar Zeilen markiert und würde die gerne vorlesen.
Schieß los.
Eine besondere Reise, ein besonderes Rennen. Die Tour de Rwanda ist eines der wichtigsten Radrennen Afrikas und noch viel mehr. Sie ist ein Beispiel dafür, wie der Sport Menschen vereint. Eine Reportage über ein kleines Land, ein kleines Team und große Helden. Und derjenige, der das schreibt, beschreibt halt, wie er da bei der Tour de Rwanda im Begleitfahrzeug mitfährt, wie der Mann im gelben Trikot, ein Einheimischer und der Titelverteidiger des letzten Jahres, gerade um die Etappe kämpft und wie dann so die Stimmung ist im Land. Er schreibt: Ich sitze in einem alten, dunkelgrünen Toyota Corolla, dem ein Rücklicht fehlt. 100 Meter vor uns kämpfen sich 6 Fahrer den Hügel hinauf, getragen von einem Lärm, wie ich ihn noch nie gehört habe. Ein Lärm, wie man ihn wohl auch bei der Tour de France noch nie hörte. Auf dem Dach unseres Autos ist ein Rennrad festgemacht, mit 4 großen Saugnäpfen. Neben mir auf der Rückbank liegen Trinkflaschen, ein Vorderrad, ein Hinterrad. Daneben sitzt der Teammechaniker und starrt nach vorne durch die Windschutzscheibe. Dies ist das Finale der sechsten Etappe der Tour de Rwanda. Es sind die wichtigsten Tage des Jahres in diesem Land. Es ist das Ereignis des Jahres. Es ist die Zeit, in der Helden geschaffen werden. Und damit vor allem eines: Identität.
Natürlich mit Pathos geschrieben, aber sicher auch was wir drumherum so an Stimmung aufgesaugt haben bei unserer Recherche, dass der Radsport wirklich einen unglaublich hohen Stellenwert hat in Ruanda.
Ja, das Land ist sehr klein, wenn man sich das vorstellen will, circa ein Drittel von Österreich, rein von der Fläche her.
Genau, also das Rennen heißt Race Around Rwanda und hat 1000 Kilometer, aber die Grenzlänge ist unter 900 Kilometer, es sind 800 irgendwas. Die 1000 Kilometer sind dem geschuldet, dass Kigali, die Hauptstadt, genau in der Mitte liegt. Das ist auch so ein Erbe der Kolonialzeit. Da ist jemand mit einem Lineal gekommen, hat genau die Mitte des Landes ausgemessen und gesagt, da bauen wir jetzt unsere Hauptstadt hin. Und nachdem Start und Ziel dort sind, kommen ein paar Kilometer dazu und so kommt man auf 1000 Kilometer.
Und obwohl das Land nur ein Drittel der Größe Österreichs hat, wohnen 13 Millionen Menschen dort?
Haben wir schon angesprochen, es ist extrem dicht besiedelt und es gibt eigentlich kaum größere Passagen, längere Passagen, abgesehen von den 2 Nationalparks, wo niemand wohnte. Also das sind wirklich auf der Karte, sind alle paar Kilometer kleinere Dörfer, Städte eingezeichnet und laut Google Maps auch überall Shops, Hotels, Unterkünfte, also deswegen auch ohne Schlafsack unterwegs.
Wenn wir über Ruanda sprechen, muss ein Name unweigerlich dabei sein. Und zwar von jemandem, den ich, glaube ich, schon oft erwähnt habe, vielleicht nicht in unserem Podcast, aber immer wieder, wenn die Frage auftaucht, was ist eigentlich härter, Tour de France oder Race Across America? Es wird so oft gesagt, dass das RAM viel härter ist als die Tour de France. Ich sage dann immer, ich weiß es nicht, ich bin nicht beides gefahren, das kann nur jemand vergleichen, der beides gefahren ist. Ich glaube, die Tour de France ist nicht weniger hart, sie ist halt anders. Du musst jeden Tag ans Limit gehen für nicht so lange Zeit, aber du musst jeden Tag dein Maximum herauspressen, immer wieder, kannst nicht einmal ein bisschen rollen oder dein eigenes Tempo fahren. Es gibt halt einen, der beides wirklich auf höchstem Level gefahren ist und den haben wir leider nicht heute eingeladen, das funktioniert nicht, aber es ist erwähnenswert, es ist der Jonathan Bowyer.
Und wir möchten explizit jetzt nur über seine sportliche Leistung reden und klammern sein Privatleben komplett aus und möchten einfach nur sagen, weil es wirklich der Einzige ist, der beides gemacht hat, RAM und Tour de France, kurz ein paar Sachen dazu sagen.
Sein Spitzname ist Jock Bowyer, das habe ich auch bei der Race Across America Berichterstattung mitbekommen, weil er dort 2006 mitgefahren ist in der Altersklasse 50+, also in der ich auch einmal fahren werde, in ein paar Jahren wahrscheinlich schon. Das wirklich Beeindruckende, er war der erste US-Amerikaner, der an der Tour de France teilgenommen hat und er ist zwischen 1981 und 1987 5-mal bei der Tour de France gefahren und war sogar einmal 12. in der Gesamtwertung 1983. Und das Gewaltige, er hat 1985, also mitten in seiner besten Zeit, wo er als Profi bei der Tour war, hat er das Race Across America gewonnen. und ist danach wieder bei der Tour de France gefahren. Also wirklich ein Radprofi auf der Spitze seiner Leistungsfähigkeit, der ja beides gemacht hat. Das ist eigentlich so grandios. Und dann hat er eben ein paar Jahre nach seinem Karriereende in der Altersklasse ein zweites Mal das Race Across America gewonnen. Und ist dann einige Jahre später ein bisschen so von der Bildfläche verschwunden und jetzt hat man von der Race Across America Berichterstattung leider von ihm irgendwie nichts mehr gehört. Und ich habe damals nur mich erinnern können, es gibt keine Interviews von ihm, weil er ist in Afrika und er ist ein bisschen so abgetaucht von der Bildfläche.
Und bei den Recherchen zu Ruanda ist er plötzlich wieder aufgetaucht. Also er versteckt sich vor der Justiz oder hat sich in Afrika, in Ruanda zurückgezogen und kann es irgendwie nicht lassen und hat dort ein Radsportzentrum aufgebaut und bildet dort junge Radsportler aus.
Das wird immer in dieser Reportage nochmal ganz schön herausgearbeitet. Also er ist dort wirklich teilweise fürs Nationalteam zuständig und hat das Africa Rising Cycling Center initiiert. Und das ist wirklich ein Radsportcamp, wo junge Athleten trainieren, die können dort wohnen. Es gibt Materiallager, es gibt einen eigenen Generator, es gibt eine Wasseraufbereitungsanlage, es gibt dort Werkstätten, Büros, Unterrichtsräume, Trainingsräume und sogar einen alten Ergometer für Leistungstests. Also wirklich, was er da quasi auf die Beine gestellt hat, und es wird natürlich vom Staat auch gefördert. Sie sehen das als eine staatliche Aufgabe, Talente zu finden, auszubilden, weil, Zitat, der Sport hilft, das Nationalgefühl zu stärken. Der Sport schafft Idole, Vorbilder, Perspektiven und Lebenswege, denen man nacheifern kann. Und Helden für die ganze Nation, potenzielle zukünftige Nationalhelden. Und das ist eben die Leidenschaft und der Auftrag von Jonathan Boyer, dort in Ruanda das wirklich zu fördern, auf die Beine zu stellen und ja, die Idole für die Jugend auszubilden, die vielleicht dann auf einen guten Lebensweg kommen.
Nicht so wie der Coach dann hoffentlich.
Ja, der Coach hat wahrscheinlich ein paar komische Abzweigungen genommen auf seinem Lebensweg, aber wir haben ja gesagt, wir lassen sein Privates weg, wenn es interessiert. Man kann es nachlesen, wir haben es auch nachgelesen, aber wir wollten uns auf seine Leidenschaft in Radsport konzentrieren. Und auf unsere Leidenschaft.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike. Und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort können Sie es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zum Race Around Ruanda. Das ist jetzt nicht das ganz große Ereignis mit Hunderttausenden Zuschauern, aber es wird trotzdem ein sehr, sehr cooles Rennen werden. Ich glaube, es ist alles angerichtet.
Wir nehmen jetzt noch 3 Wochen vor Abflug auf. Ich bin schon bisschen so, das ist so die Phase, wo man dann immer noch, ah, das muss ich noch kaufen und das muss ich noch checken und das muss ich noch schauen, ob es eh funktioniert. Und so wird die To-Do-Liste, kommt mir vor, einfach immer länger statt kürzer. Aber ich hoffe, ich konnte jetzt über die 10 Tage, die ich halbwegs krank war, die Form konservieren. Schau, dass ich jetzt noch ein paar gute Trainingseinheiten unterbringe, dass ich alles organisiere. Aber ich bin da, das Radl ist da, das Setup ist halbwegs da. Also der Rest sind Kleinigkeiten und ich bin bereit.
Wie werden wir dir die Daumen drücken können? Wo kann man das mitverfolgen? Klarerweise online, aber wo genau?
Es wird wieder Dotwatching geben von og.watchers.com. Ich habe Startnummer 30 oder Cap Number 30, wie man in der Unsupported Szene sagt. Da bin ich zu folgen und ich werde versuchen, es ist im Starterpaket eine SIM-Karte dabei. Ich weiß nicht, wie die Netzabdeckung ist. Ich könnte mir vorstellen, sie ist sehr gut. Dann werde ich versuchen, über Instagram ein paar Updates zu machen und auch auf der offiziellen Instagram-Seite von Race Around Rwanda gibt es Updates.
RaceAroundRwanda.com. Und wir haben uns eigentlich auch ausgemacht, dass ich mein Social-Media-Account ein bisschen nutzen werde, um für dich ein bisschen zu berichten. Also ich habe, glaube ich, 1 oder 2 Follower mehr als du oder vielleicht sogar 3.
Noch,
ja. Das wird sich bald ändern, weil du, wenn du im Land des Jonathan Bauer bist, wirst du vielleicht der potenzielle zukünftige Nationalheld woanders werden. Wer weiß. Genau, das heißt, ich werde versuchen, wenn möglich, mit dir in Kontakt zu sein. Vielleicht kannst du mir Updates geben oder eben selbst was posten. Ich werde, wenn ich von dir was rausfinde, auch auf meinen Kanälen was posten und das einfach mitverfolgen. Vielleicht, wenn du keinen Internetzugriff hast, kann ich zumindest vom Dotwatchen ein bisschen was berichten, von den Stories, die es so offiziell gibt. Und das heißt, auf den Social-Media-Kanälen von mir werdet ihr auch den Flo mitverfolgen können.
Ihr könnt aber ruhig auch bei mir ein Like da lassen. So. Aber ja, genau, das haben wir besprochen. Das freut mich sehr, wird auch meine Reichweite pushen und werde dir nahe rücken mit den Followern, wenn wir schon sehen.
Und wir werden uns demnächst im Studio wieder treffen, wenn du nach Hause kommst. Es wird eine Woche Pause sein. Und in 14 Tagen werden wir, wenn alles gut geht, mindestens 1 oder 2 Episoden, je nachdem, wie spektakulär du das Ganze machst, on air bringen, wo du uns über das Race Around Rwanda erzählen wirst.
Genau, ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich auf die Folgen danach, weil es ja der einzige Grund, warum ich da mitfahre, ist, damit wir Content für den Podcast haben.
Bitte nimm dein Handy mit, nimm gute Sachen auf unterwegs und bitte sag dem Ulrich liebe Grüße und spendierst ihm bitte von mir ein Cola. Aber nicht während
der Fahrt. Nach dem Rennen, ja.
Genau.
Und einen Link zu meinem Insta-Account findet ihr in den Shownotes.
Werbung.
Die Rallsaison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst halt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-zurück-Garantie.
Wenn ihr dann auch genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.